Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. So wie wir hier in Deutschland leben oder in anderen westlichen Industrienationen, funktioniert es nicht. Zumindest nicht für die Umwelt, für das Klima, für unsere Ressourcen.
Wenn alle Menschen auf der Erde so leben würden wie die US-Amerikaner, bräuchten wir 5 Erden. Wenn alle leben würden wie wir in Deutschland, bräuchte man 3 Erden. Ganz klar, so kann das nicht weitergehen. Wir müssen handeln. Und jetzt haben wir als Gesellschaft die Wahl, welchen Weg wollen wir einschlagen. Also Naturschutz ist nie nur eine naturwissenschaftliche Abwägung, sondern immer auch ein gesellschaftlicher Diskurs und eine Entscheidung darüber, was uns eigentlich wichtig ist.
Wir als Gesellschaft, als Menschheit müssen entscheiden, wie wir leben wollen. Das sagt die Biologin Katrin Böning-Gäse. Sie ist Professorin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Ihr Vortrag, den ihr gleich hört, hat den Titel Biosphäre am Limit – unsere gemeinsame Verantwortung für biologische Vielfalt und Ökosysteme. Und schon an dem Titel kann man die zwei Dinge erkennen, um die es Katrin Böning-Gäse geht. Zum einen erklärt sie als Biologin ziemlich genau, wie schlecht es eigentlich um die biologische Vielfalt steht. Sie sagt in ihrem Vortrag, das hat mich ziemlich beeindruckt, dass es völlig gerechtfertigt sei zu sagen, dass wir am Beginn des 6. Massenaussterbens der Erdgeschichte stehen. Das Zweite, worum es Katrin Böning-Gäse in ihrem Vortrag geht, ist, was wir als Gesellschaft, als Menschheit tun können. Wir, sagt sie, entscheiden, welchen Weg wir einschlagen. Genau genommen haben wir das schon getan, nämlich auf der Weltnaturkonferenz in Montreal. Dort haben im Dezember 2022 fast 200 Staaten verabredet, dass wir Menschen bis zum Jahr 2050 im Einklang mit der Natur leben wollen. Und das, sagt Böning-Gäse, können wir auch schaffen, wenn wir uns anstrengen. Was wir dafür tun müssen, das erzählt sie in ihrem Vortrag. Diesen Vortrag hat sie am 25. Januar 2023 gehalten, in Frankfurt am Main im Rahmen der Vortragsreihe Planetare Grenzen, die Welt ist nicht genug. Und organisiert hat diese Reihe die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung.
Ich beginne meinen Vortrag mit einem Überblick über die großen Veränderungen, die wir auf der Erde erlebt haben. Und zwar die Veränderungen, die wir im Wesentlichen seit 1950 erleben und die dazu geführt haben, dass die Geowissenschaftler in der Zwischenzeit ernsthaft darüber diskutieren, ob wir das jetzige Zeitalter als Anthropozän, als Zeitalter der Menschen definieren. Und wie gesagt, die Änderungen haben im Wesentlichen 1950 angefangen und betreffen einmal sozioökonomische und zum anderen Umweltindikatoren. In gewisser Weise hat sich der Zustand für die Menschen auf der Erde seit 1950 wirklich dramatisch verbessert. Ganz viele Faktoren sind deutlich besser geworden. Die menschliche Bevölkerung ist angestiegen, was im Wesentlichen dadurch getrieben wurde, dass die Sterblichkeit, auch die Kindersterblichkeit abgenommen hat. Oder das Bruttosozialprodukt hat zugenommen, auch exponentiell. Man kann dazu stehen, wie man möchte. Es ist ein Indikator für Wohlstand und auch mit einer Entwicklung des Wohlstands über die ganze Erde verbunden. Gleichzeitig ist die menschliche Bevölkerung stark angestiegen. Unser Wasserverbrauch hat sich erhöht, unser Energieverbrauch hat sich erhöht. Und mit diesen ganzen Veränderungen haben sich ganz systematisch verschiedene Komponenten der Erde verändert. Unser Kohlendioxidausstoß hat exponentiell zugenommen, was zum Klimawandel führt. Der Ausstoß an Stickoxiden hat zugenommen, was zur Überdüngung von Küstenökosystemen führt. Oder die Veränderung von Wäldern hat zugenommen, also der Verlust von tropischen Wäldern hat zugenommen. Also praktisch das Gegenspiel zu diesen Verbesserungen für den Menschen auf Kosten der Natur und beides ganz eng miteinander verflochten. Und nicht umsonst wird eigentlich schon seit 50 Jahren jetzt darüber diskutiert, ob wir planetare Grenzen erreichen. Und Grenzen des Wachstums ist vor etwas mehr als 50 Jahren veröffentlicht worden als erster großer globaler Aufruf dessen, dass das Wachstum möglicherweise Grenzen hat. Und dann gespiegelt durch das Konzept, das aus dem Stockholm Resilience Center kommt, über planetare Grenzen. Die Hypothese ist, dass wir den sicheren Handlungsraum für die Menschheit verlassen und in einigen Bereichen von diesen neuen Bereichen schon in einem roten Bereich sind, wo das Risiko für Umschlagpunkte, für Tipping Points sehr groß ist. Erstaunlicherweise ist es bei dem Klimawandel oben in der Mitte noch im gelben Bereich, aber dann für andere Indikatoren, und da gibt es eine neue Aufarbeitung und neue Indikatoren, die in der Zwischenzeit erarbeitet wurden, aber zum Beispiel für die biochemischen Flüsse unten links für Phosphor und Stickstoff ist nach den Autoren die Grenze schon überschritten. Und für die Integrität der Biosphäre links oben wird in dem Artikel behauptet, dass die Tragekapazität für die genetische Diversität schon überschritten ist im roten Bereich, aber dass für funktionelle Diversität bis jetzt zu wenig Wissen vorliegt, um planetare Grenzen zu bestimmen. Das Konzept ist komplex. Es hat einerseits ein wissenschaftliches, naturwissenschaftliches Fundament, hat aber an einigen Punkten auch Brüche, wo dann einfach definiert wird, dass bei einem Überschreiten von einem Wert von 2/3 ein Tipping Point erreicht ist, ohne dass es dafür jetzt wirklich wissenschaftliche Evidenz gibt. Und wir tun uns im Bereich der Biosphäre, in der Biodiversitätsforschung sehr schwer, solche Tipping Points zu identifizieren. Da werde ich aber gleich nochmal drauf eingehen. Nun, das Herzstück, der Maschinenraum der Biosphäre ist die Biodiversität, die biologische Vielfalt mit ihren verschiedenen Komponenten, der Vielfalt der Arten, der Vielfalt innerhalb der Arten, zum Beispiel die genetische Diversität von verschiedenen Apfelsorten und der Vielfalt der Landschaften. Und wenn wir schauen, wie sich diese Vielfalt über die Erde verändert hat, sehen wir bei ganz vielen Indikatoren durchaus dramatische negative Veränderungen. Ich gehe jetzt nur auf 3 von diesen Indikatoren ein, die exemplarisch für auch den Datenzustand auf der Erde stehen. Links oben der Living Planet Index. Der misst die Häufigkeiten von im Wesentlichen Wirbeltieren, Amphibien, Reptilien, Vögel, Säugetiere und Fische, die Arten und Populationen, von denen man Langzeitdaten hat, wie sich da die Bestände über die Zeit verändert haben. Und da hat, wenn man das über die ganze Zeitreihe in der Zwischenzeit sieht, in den letzten 50 Jahren, seit 1970, sind 2/3 der Tierbestände verloren gegangen. Ein anderer Index oben in der Mitte, der Red List Index, misst, welcher Anteil von Arten vom Aussterben bedroht ist. Auch hier dramatische Rückgänge. Und dann ein Indikator, der nicht nach Biodiversität klingt, Forest Extent, die Ausdehnung von Wäldern, ist ein einfaches Maß dafür, welcher Anteil der Erde durch Wälder bedeckt ist, also auch mit Rückgängen. Und der Grund, warum wir so einen einfachen Index nehmen, ist, dass wir für die Vielfalt der Pflanzenarten noch kein Maß haben. Wir kennen noch nicht mal, selbst von den bekannten Bäumen, alle Arten auf der Erde, geschweige denn, dass wir sagen könnten, wie sich deren Bestände oder Diversität verändert. Also deshalb dieses ganz einfache Maß. Wir wissen etwas besser Bescheid, wenn wir sagen, welcher Anteil der Artenvielfalt vom Aussterben bedroht ist. Die Zusammenstellung wurde im Rahmen des IPBES Global Assessment aufgenommen. Das ist ein globaler Bericht des Weltbiodiversitätsrats, der 2019 veröffentlicht wurde und der in dem Zusammenhang diese Darstellung propagiert hat. Das ist für verschiedene Organismengruppen von Fischen bis runter zu Palmfarmen der Anteil der Arten, der vom Aussterben bedroht ist. Das sind die gelben und roten Farben. Und Sie sehen, dass das durchaus variiert über die Erde. Die eine zentrale Message von diesem Bericht war, dass 1 Million Arten vom Aussterben bedroht ist, von den geschätzt 8 Millionen Arten, die wir auf der Erde haben. Am stärksten bedroht sind hier unten die Palmfarne, von denen über 60% vom Aussterben bedroht sind. Das ist eine ganz alte Gruppe, die 300 Millionen Jahre alt ist und die in der Erdgeschichte 3 Massenaussterben überlebt hat und jetzt heute vom Aussterben bedroht ist. Andere Gruppen, die stark bedroht sind, sind hier die Amphibien, aber auch die Korallen, die Haie und Rochen. Meine Lieblingsgruppe, die Vögel, sind relativ wenig bedroht. Das sind nur 13%. Nur in Anführungsstrichen 13%. Was bei dem Bericht auch festgehalten wurde, ist, wie hoch liegen denn die Aussterberaten im Vergleich zum natürlichen Aussterberaten? Und der Bericht kommt zu der Aussage, dass die derzeitigen Aussterberaten mindestens 10 bis 100-fach höher liegen als die über die letzten 10 Millionen Jahre. Und dass man wirklich guten Gewissens sagen kann, dass wir am Beginn des 6. Massenaussterbens der Erdgeschichte stehen. Das letzte Massenaussterben war das, wo die Dinosaurier ausgestorben sind. Wie sieht es bei uns in Deutschland, in Mitteleuropa aus? Das sind Langzeittrends, auch wieder von Vögeln. Es ist die Gruppe, wo wir die besten Daten haben für verschiedene Lebensräume. Die ockerfarbene Linie sind die Vögel der Agrarlandschaft, also der Wiesen, Weiden und Felder. Und da sehen Sie über den Zeitraum seit 1990, also über einen Zeitraum von 25 Jahren, einen Rückgang von mehr als 30%. Wenn ich bei den Vögeln in anderen Lebensräumen schaue, die blaue Linie sind zum Beispiel die Waldvögel, sehe ich am Anfang einen gewissen Rückgang, aber jetzt eine Stabilität und die neuesten Zahlen zeigen, dass die Zahl sogar wieder ansteigt. Und damit sieht man, wo bei uns das Problem liegt, und zwar in der Agrarlandschaft, in der Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben. Was macht es, dass wir all diese Biodiversität verlieren? Dafür wurde das Konzept der Ökosystemleistungen entwickelt und erarbeitet, welche Folgen hat der Biodiversitätsverlust für all die Leistungen, die wir aus der Natur beziehen. Und hier unterscheiden wir zwischen regulierenden Leistungen, materiellen und immateriellen Leistungen. Unter materiellen Leistungen verstehen wir all die Güter, die wir aus der Natur beziehen. Das fängt mit Luft zum Atmen an, unsere Lebensmittel, sauberes Trinkwasser, unsere Baustoffe, Holz, unsere Kleidung. Im Prinzip alles oder fast alles, was wir nutzen, stammt aus der Natur. Und damit die Ökosysteme diese Leistungen für uns zur Verfügung stellen können, braucht es diese regulierenden Ökosystemleistungen. Das sind der echte Maschinenraum der Ökosysteme. Also die Bildung von Böden, die Bestäubung von Pflanzen, die Samenausbreitung, damit Bäume sich wieder ansiedeln können und Wälder wieder neu entstehen können. Oder auch zum Beispiel Schutzwälder vor Lawinen oder Mangroven, die vor Wirbelstürmen an den Küsten schützen. All das, was das Funktionieren von Ökosystemen erlaubt. Und der letzte Aspekt sind die nicht materiellen Ökosystemleistungen. Das ist das, was wir sozusagen für uns, für unseren Geist, vielleicht auch für unsere Seele brauchen. In der Natur zu sein, ist gut für unsere Erholung, für unsere Gesundheit. Es gibt nachweisbar positive Effekte, vor allen Dingen auf die psychische Gesundheit. Natur ist schön, wir erfreuen uns dort. Es ist für uns Heimat, dient unserer Identität und für viele Menschen auch hat es eine wichtige spirituelle Rolle. Der Weltbiodiversitätsrat hat nun für diese ganzen Ökosystemleistungen, und die werden in 18 verschiedene klassifiziert, nun geschaut, wie haben sich die in den letzten 50 Jahren verändert. Und Sie sehen im Wesentlichen Pfeile nach unten, also eine Verschlechterung. Mit 3 Ausnahmen, 3 zeigen nach oben. Und das ist die zur Verfügungstellung von Lebensmitteln und Futtermitteln, die zur Verfügungstellung von Energie und von Materialien. Da denkt man im Wesentlichen an Fasern, wie zum Beispiel Baumwolle. Und da sieht man, dass man im Prinzip Ökosysteme daraufhin getrimmt hat, Leistungen für den Menschen zur Verfügung zu stellen, auf Kosten all der regulierenden und nicht materiellen Ökosystemleistungen. Jetzt ein paar Einblicke, wie diese Ökosystemleistungen generiert werden, am Beispiel meiner Lieblingsforschungsgruppe, nämlich den Vögeln, die ja wunderbar bunt und schön anzusehen sind, wo man sich aber über viele Jahre, ja Jahrzehnte gefragt hat, ob die wirklich auch eine Rolle in Ökosystemen spielen. Und die Antwort ist ja, sie spielen an vielen Punkten eine ganz wichtige Rolle. Eine ist, sie leisten tatsächlich materielle Ökosystemleistungen. Und hier an dem Beispiel sieht man, dass sie als Schädlingsbekämpfer beim Kaffee durchaus die Erträge erhöhen können. Wir haben das untersucht am Kilimandscharo. Julia Koma hat die Forschungsgruppe bereits genannt, wo wir Kaffeebüsche hier oben eingepackt haben mit solchen Netzen und damit die Vögel und zugegebenermaßen auch die Fledermäuse ausgeschlossen haben und dann verglichen haben, wie viele Fraßspuren von Insekten gibt es auf den Blättern, wenn die Vögel nicht mehr dran kamen und dann, welche Erträge hat der Kaffee gehabt. Und das ist hier auf der Achse dargestellt, die Erträge bei Flächen, wo die Vögel hinkamen, die dunkelgrauen Balken, im Vergleich zu Kaffeepflanzen, zu denen die Vögel keinen Zugang hatten. Und das in 3 verschiedenen Lebensräumen am Kilimandscharo, in sogenannten Agroforstgärten, also baumreichen, traditionellen Anbaumethoden, in Kaffeeplantagen mit Schattenbäumen und in Kaffeeplantagen ohne Bäume, sogenannte Sonnenplantagen. Und alle grauen, dunkelgrauen Balken sind im Mittel etwas höher als die hellgrauen, was zeigt, dass die Schädlingsbekämpfung durch die Vögel und Fledermäuse tatsächlich den Kaffeeertrag gesteigert hat. Nicht sehr riesig, aber statistisch hochsignifikant. Zweiter Faktor, die regulierenden Leistungen von Vögeln. Vögel gehören zu den wichtigsten Samenausbreitern, die es gibt. In den Tropen sind 90-95% der Baumarten werden durch Wirbeltiere verbreitet, im Wesentlichen Vögel. Und die Bäume investieren riesige Mengen an Energie und Nährstoffen, um diese wunderbaren bunten Früchte zu produzieren, um eben die Ausbreiter anzulocken, weil Ausbreitung eine ganz wichtige Rolle für den Reproduktionserfolg der Bäume spielt. Und das Beispiel, das ich Ihnen zeigen möchte, ist, welche Rolle vor allem die Fernausbreitung der Vögel auch für die Anpassungsfähigkeit von Bäumen an den Klimawandel spielt. Diese kleine Karte ist einmal reingezoomt, erst nach Afrika, dann nach Südafrika und hier in die Provinz KwaZulu-Natal, also im Südosten von Afrika. Und die kleinen, bunten Flächen, die Sie da sehen, das sind die letzten Wälder, die es in dieser Region gibt. Und das ist einmal dramatisch für die Artenvielfalt. Das ist nämlich ein sogenannter globaler Hotspot der Biodiversität. In der Region kommen etwa 600 Baumarten vor. Das ist fast 10-mal mehr, als wir in Europa, Mitteleuropa haben. Und in der Region haben wir natürlich auch Klimawandel. Und die Temperatur verschiebt sich. Und eigentlich müssten die Bäume jetzt sich von Waldfragment zu Waldfragment ausbreiten, um ihrer bevorzugten Klimanische zu folgen, dorthin, wo es etwas kälter ist, in dem Fall Richtung Süden. Das Problem ist, wie kommen die Bäume von Fragment zu Fragment? Um das zu untersuchen, haben wir die größten Früchtefresser von Südafrika, vom südlichen Afrika, die Trompeternashornvögel, besendet, um herauszufinden, wie die sich in diesen zerstückelten Landschaften bewegen. Wir haben 60 Vögel etwa gefangen, die Männchen besendet, die Weibchen mauern sich beim Brüten ein und sind dann sehr immobil. Das ist also für so eine Untersuchung über Wanderverhalten relativ langweilig. Und diese Sender messen die Position des Vogels mit der Genauigkeit eines GPS, so wie Ihr Handy Sie jetzt gerade in Ihrer Position ganz genau misst. Die Daten werden aber in diesem kleinen Rucksacksender gespeichert. Und wenn man dem Vogel dann irgendwann mal näher kommt, kann man die über die Distanz auslesen. Und wir haben die Sender so programmiert, dass sie alle 15 Minuten einen Datenpunkt nehmen. Und hier sieht man sozusagen jetzt einen Tag im Leben eines Nashornvogels. Das heißt, die Vögel bewegen sich hier durch diese Agrarlandschaft. Auf der linken Seite brüten sie und verbringen die Nacht in Oribi Gorge Nature Reserve, fliegen dann raus auf die Felder, und das sind so abgebrannte Zuckerrohrfelder, machen da zum Teil kleine Zwischenlandungen, fliegen dann eine größere Distanz in so ein kleines Wäldchen, wo sie etwa 1,5 Stunden verbringen und arbeiten sich so sukzessive durch die Agrarlandschaft durch und sind auf diese Art und Weise in der Lage, die verschiedenen kleinen Wäldchen miteinander zu vernetzen und praktisch Samen von einem Wäldchen zum anderen zu transportieren. Soweit zu regulierenden Leistungen der Vögel, jetzt zu den nicht materiellen. Wir haben auch untersucht, welche Folgen oder welche Zusammenhänge es zwischen der Diversität von Vögeln und unserem Wohlbefinden gibt. Auf der linken Seite ist eine Karte von Europa, wo die Menschen wie zufrieden sind. Das sind Daten des sogenannten European Quality of Life Surveys, wo immer 35.000 Personen über ganz Europa alle paar Jahre befragt werden. Langer Fragenkatalog, 200 Fragen. Eine davon ist, wie zufrieden sind Sie derzeit mit Ihrem Leben im Allgemeinen? Skala 1 bis 10. Und Sie sehen, dass die zufriedensten Menschen in Skandinavien leben. Das sind die dunkelblauen Flächen. Und die unzufriedensten Menschen in Südosteuropa leben. So, diese Variable ist eigentlich gut untersucht. Wir wissen, dass Einkommen hier eine große Rolle spielt und ob man auf dem Land oder in der Stadt wohnt. Wir haben jetzt untersucht, welchen Einfluss die Artenvielfalt spielt, und zwar die Zahl der Vögel in der Region, in der die Menschen, die befragt wurden, leben. Und wir finden in der Tat einen Zusammenhang. Da, wo die Artenvielfalt besonders hoch ist, ist die Zufriedenheit auch besonders hoch, ganz unabhängig davon, in welchem Land ich bin. Nun sieht der Zusammenhang nicht besonders stark aus, Das täuscht aber. Der Zusammenhang ist genauso stark wie der zwischen Zufriedenheit und Einkommen. Wenn man das Einkommen um 10% erhöht, erhöht sich die Zufriedenheit im gleichen Maße, wie wenn ich die Artenzahl von Vögeln um 10% erhöhe. Das heißt, in einer diversen, gesunden Umwelt zu leben mit vielen singenden Vögeln erhöht unsere Zufriedenheit genauso stark wie eine Erhöhung des Einkommens. So, das waren sozusagen die Zusammenhänge zwischen Biodiversität und Ökosystemen. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Warum geht denn die Biodiversität zurück? Wenn wir hier im Museum fragen, die Menschen, was sind denn die Hauptursachen für den Rückgang der Biodiversität, kommt als Faktor oft Umweltverschmutzung, oft Plastikverschmutzung. Aber der Weltbiodiversitätsrat hat auch diese Faktoren, die sogenannten fünf großen Treiber, klassifiziert. Und der erste und wichtigste Faktor ist die Landnutzungsveränderungen. Das bedeutet in den Tropen, links unten dargestellt, der Verlust von tropischen Wäldern und bei uns, rechts in der Mitte dargestellt, die sehr intensive landwirtschaftliche Nutzung. Der zweitwichtigste Faktor ist die Ausbeutung von Arten, hier dargestellt mit dem Fischfang. Das spielt nämlich in den Meeren die Hauptrolle für den Rückgang der Biodiversität. Aber auch an Land gibt es eine Ausnutzung und Tod von Arten, wie hier durch das Rhino, das Nashorn dargestellt. Dann kommt erstmal länger nichts, dann kommt der Klimawandel, der derzeit noch nicht der Faktor ist, der im großen Maßstab zum Aussterben von Arten führt, von dem aber alle Expertinnen annehmen, dass es in Zukunft eine ganz besonders hohe Rolle spielt. Dann kommt wieder länger nichts und dann kommt erst die Umweltverschmutzung als Treiber, inklusive der Plastikverschmutzung und dann noch exotische Arten und das Einwandern exotischer Arten. Hier konkrete Beispiele. Links ist dargestellt, wie sich einmal die menschliche Bevölkerung erhöht hat in Ocker und dann, wie sich die Entwaldungsrate in Violett erhöht hat. Und auf der rechten Seite ist dargestellt, wann über die Zeit von vor 1700 bis heute die großen Entwaldungstätigkeiten stattfanden. Und Sie sehen in grün, das sind die gemäßigten Wälder, also bei uns fanden die Entwaldung im Wesentlichen im Mittelalter statt, bis dann vielleicht in manchen Regionen auch bis Mitte der 50er Jahre und dass jetzt die große Entwaldung in den Tropen stattfindet. Klimawandel. Hier einige eigene Beispiele. Wir haben durch den Klimawandel Veränderungen in der Häufigkeit von Arten. Das ist eine Studie, die Diana Bowler geleitet hat, wo wir Bestandsentwicklungen von Arten untersucht haben, und zwar so viele, wie wir irgendwie kriegen konnten aus Mitteleuropa. Das sind Langzeittrends, die wir zum Beispiel von Fischen in der Nordsee haben oder von Vögeln am Bodensee oder von Libellen in Ostdeutschland. Wir haben in der Summe 1000 solche Langzeitdaten gehabt und so sehen die dann aus. Und da gibt es Arten, wie unten rechts dargestellt, die stark zunehmen und Arten in der Mitte rechts dargestellt, Arten, die stark abnehmen. Und unsere Hypothese war, dass wärmeliebende Arten, die eher im Mittelmeer zu Hause sind, zunehmen sollten mit dem Klimawandel und kälteliebende Arten, die eher in Skandinavien zu Hause sind, abnehmen sollten. Und genau das sehen wir. Wir sehen keine systematischen Veränderungen in der Artenvielfalt, sondern den Austausch der Arten, wo die südlichen Arten häufiger werden und die nördlichen seltener werden. So, aber wie kommen jetzt diese beiden Faktoren zusammen? Was passiert, wenn wir gleichzeitig diesen Landnutzungswandel haben und Klimawandel? Und das gleichzeitig zu untersuchen, ist wissenschaftlich nicht einfach, weil das unterschiedliche Methodiken voraussetzt. Und das ist was, was wir am Kilimandscharo sehr gut untersuchen konnten. Wir haben nämlich am Kilimandscharo einmal einen unglaublichen Höhengradient. Und wenn wir da die natürlichen Ökosysteme auf der linken Seite anschauen, von unten Savannen über dann die Bergregenwälder, die ganzen Stufen über die Elfenwälder hoch bis zu der Erika- und Heidekrautvegetation. Aber wir haben auch von links nach rechts ganz unterschiedliche Landnutzung. Ganz links Gebiete, die gut geschützt sind, zum Beispiel im Nationalpark, wo nicht viel passiert. Und ganz rechts Gebiete, die intensiv menschlich genutzt werden. Und dadurch, dass wir praktisch beide Faktoren an diesem Berg haben, können wir die in statistischen Analysen trennen. Und das sind jetzt die Folgen von beiden Faktoren auf 30 verschiedene Ökosystemleistungen. Die Abbildung ist sehr kompliziert. Ich erkläre sie jetzt ganz einfach. Das ist das Ergebnis von 20 Doktorarbeiten, die in der Zwischenzeit am Kilimandscharo gelaufen sind, was die größte Zusammenstellung für Funktionen auf Ökosysteme sind, die wir weltweit kennen. Da wurde untersucht, wie viel links oben zum Beispiel Kohlenstoff in den Böden ist, bis rechts unten, wie intensiv das Nahrungssuchverhalten von Fledermäusen und damit auch wieder die biologische Schädlingsbekämpfung durch Fledermäuse ist. Und die Kurven zeigen diese Ökosystemfunktion immer entlang des Höhengradient, also von unten nach oben, von heiß nach kalt. Und dann haben wir diese zwei verschiedenen Lebensraumtypen untersucht, welche ohne menschliche Störung und welche mit menschlicher Störung. Und immer wenn Sie eine Farbe sehen, gibt es eine Interaktion. Dann wirkt sich Landnutzungswandel unter unterschiedlichen Klimabedingungen umgekehrt aus. Und das Ergebnis von dieser Meta-Analyse war, dass sich Landnutzungswandel und Klimawandel in ihren Effekten gegenseitig verstärken. Die addieren sich nicht, sondern die multiplizieren sich. Das heißt, wenn das eine Faktor 2 schlechter ist und das andere Faktor 3 schlechter ist, dann addiert sich das nicht auf 5, sondern es wird 6-fach schlechter. Und der Landnutzungswandel hat da den größten Effekt auf die Ökosystemfunktionen unter heißen, trockenen Klimabedingungen. Und umgekehrt, da wo wir eine intensive Landnutzung haben, wirkt sich der Klimawandel besonders negativ aus. Und das sind natürlich keine guten Nachrichten für die Zukunft, sondern zeigen, dass beide Faktoren sich gegenseitig verstärken werden. So, das waren jetzt die direkten Treiber des Rückgangs der Biodiversität. Und ich zeige Ihnen hier eine typische Abbildung aus dem Weltbiodiversitätsbericht, wo auf der rechten Seite all diese Veränderungen in Arten und Ökosystemen dargestellt sind. In der Mitte diese direkten Treiber, die unten aufgelistet sind, von Landnutzungswandel bis invasive Arten für terrestrische Süßwasser- und marine Systeme. Und Sie sehen, dass es dahinter noch indirekte Treiber gibt, die zum Beispiel den Landnutzungswandel bestimmen. Und dazu gehören zum Beispiel demografische Faktoren oder ökonomische Faktoren. Und da bringe ich Ihnen zwei ganz zentrale Faktoren mit. Das eine, einer der zwei wichtigsten indirekten Treiber, der Anstieg in der menschlichen Bevölkerungszahl. Wir haben immer noch Anstiege in der Bevölkerungszahl. Wir haben im Oktober letzten Jahres die 8 Milliarden gerissen und sind auf dem besten Weg, auf Richtung 10 Milliarden Menschen auf der Erde zu laufen. Die Anstiege sind in Europa nicht mehr vorhanden. Das ist sogar leicht rückläufig. Aber vor allen Dingen in Afrika steigen die Bevölkerungszahlen immer noch massiv an. Und die Bevölkerungswachstumsrate geht zwar über die Zeit runter, aber sie ist noch lange nicht bei Null. Es ist aber nicht der einzige Faktor, der dazu führt, dass wir die Erde so stark verändern. Mindestens genauso wichtig ist unser ökologischer Fußabdruck, den wir haben. Und da gibt es auch dramatische Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Ländern. Der ökologische Fußabdruck misst, wie viel Landfläche wir brauchen für unsere Ernährung, für unsere Kleidung, für unsere Energie und dagegen gerechnet, wie viel Landfläche brauchen wir, um unseren Müll zu entsorgen und Kohlenstoff zu binden. Und daraus berechnet man den sogenannten ökologischen Fußabdruck. Und die Abbildung, die ich Ihnen heute mitgebracht habe, misst, wie viel Erden man braucht, wenn alle Menschen in dem Land so leben würden wie die Menschen in dem Land. Auf Platz 1 von den größeren Ländern steht die USA mit 5 Erden. Wenn alle Menschen auf der Erde so leben würden wie die US-Amerikaner, bräuchten wir 5 Erden. Deutschland ist bei 2,9. Also wenn alle leben würden wie wir in Deutschland, bräuchte man 3 Erden. Über der Weltdurchschnitt ist 1,7 Erden. Länder wie Indien sind bei 0,7. Wenn alle Menschen so leben würden wie die Menschen in Indien, würden wir mit unserer einen Erde hinkommen. Ist ganz klar ein Maß auch für den Wohlstand, eine Folge davon, dass die Menschen in Indien sehr arm sind und deswegen auch wenig Ressourcen verbrauchen. Und das sind die zwei Achsen, der Konsum und die Bevölkerungszahl, die bestimmen, dass wir diesen massiven Landnutzungswandel und die Ausbeutung von Arten haben. So, ganz klar, so kann das nicht weitergehen. Wir müssen handeln. Und jetzt zeige ich Ihnen sozusagen die Handlungsoptionen, die sich speziell für die Biodiversität ergeben. Wir haben nämlich bei der Biodiversität ähnlich wie beim Klimawandel solche Zukunftsszenarien, wo wir nicht nur gucken, wie hat sich die Biodiversität in der Vergangenheit entwickelt, sondern was sind mögliche alternative Zukunftsprojektionen. Wenn Sie diese bunte Kurvenschar oben anschauen, ist links in Schwarz der bisherige Rückgang der Biodiversität dargestellt bis zur gestrichelten Linie heute. Und jetzt haben wir die Wahl, wie die Zukunft aussehen kann. Wir können weitermachen wie bisher, business as usual. Das ist die schwarze Linie mit einem weiteren dramatischen Rückgang der Biodiversität. Und da sehen Sie schon, diese Modelle sagen keine Kipppunkte voraus. Es geht einfach kontinuierlich runter und damit kollidiert sozusagen diese Modellierung exemplarisch mit diesem Konzept der Planetary Boundaries, dass es da irgendwann mal einen Kipppunkt gäbe, sondern die Biodiversität geht mehr oder weniger linear zurück. So, aber es gibt auch positive Zukünfte. Die beste ist die in Gelb, wo wir bis zum Jahr 2030 wirklich zum Stopp des Rückgangs kommen und bis zum Jahr 2050 die Biodiversität wieder ansteigt. Und die Kombination bekommen wir durch drei verschiedene Maßnahmenpakete. Die sind hier unten dargestellt. C wie Conservation, was bedeutet größere und besser gemanagte Schutzgebiete und mehr Renaturierung, also Wiederherstellung von Lebensräumen. Dann zweitens Supply Side, die Erhöhung von landwirtschaftlichen Erträgen. Das betrifft vor allen Dingen Länder des globalen Südens, zum Beispiel Länder in Afrika, wo wir zum Teil ein Zehntel der Erträge auf den Äckern haben, wie bei uns in Deutschland, was eine Ursache dafür ist, dass sich die Landwirtschaft ständig weiter in natürliche Lebensräume reinfrisst. Aber die dritte Komponente, die Demand-Seite, die Verbraucherseite, die bedeutet weniger Verschwendung von Lebensmitteln und mehr pflanzenbasierte Ernährung. Da gehe ich gleich noch mal ein bisschen tiefer ein. Aber Sie sehen ganz verschiedene Pakete, aber in Kombination kann man damit die Kurve bekommen. Das ist sozusagen die wissenschaftliche Basis für weitere Entscheidungen. Und jetzt haben wir als Gesellschaft die Wahl, welchen Weg wollen wir einschlagen? Nun, welchen Weg wir einschlagen wollen, haben wir uns eigentlich schon vorgenommen. Und da springe ich praktisch aus der wissenschaftlichen Analyse hin jetzt zu den Ergebnissen des Weltnaturgipfels und zu den Zielen, die wir uns als Weltgemeinschaft gegeben haben. Im Jahr 1992 wurde nämlich bei dem berühmten Gipfel in Rio de Janeiro ein Vertrag aufgesetzt, das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, das in der Zwischenzeit 196 Nationen unterschrieben haben, wo sich diese Nationen dazu verpflichtet haben, die biologische Vielfalt zu erhalten. Das ist der erste Punkt. Die biologische Vielfalt und ihre Bestandteile nachhaltig zu nutzen, der zweite Punkt, und die Gewinne aus der Nutzung genetischer Ressourcen gerecht zwischen den Ländern aufzuteilen. Der wurde, wie gesagt, 1992 aufgesetzt. Es gab immer wieder Conferences of the Parties und die letzte war im Dezember der Weltnaturgipfel in Montreal, wo man sich neue Ziele für die nächsten 10 bis 30 Jahre gegeben hat. Da gehe ich dann stufenweise durch. Das ist jetzt eine lange Liste, das müssen Sie jetzt nicht lesen. Die wesentlichen Komponenten, die ich zumindest besonders interessant finde, von diesem Kunming-Montreal-Abkommen, von dem Weltnaturgipfel. Nun, das übergeordnete Ziel, die übergeordnete Vision ist, bis zum Jahr 2050 im Einklang mit der Natur zu leben. Die englische Formulierung ist Living in Harmony with Nature. Und dann gibt es 23 Aktionsziele, wie das erreicht werden soll. Und ich habe Ihnen hier, wie gesagt, 7 oder so mitgebracht, die ich besonders interessant finde. Das erste sind Maßnahmen für den Schutz und die Förderung der Biodiversität. Und Ziel 2 sagt, betrifft die Renaturierung, dass bis zum Jahr 2030 mindestens 30% der degradierten Landessüßwasser- und Meeressysteme effektiv renaturiert sind. Und das Ziel 3 ist im Prinzip das Flaggschiff-Ziel, dass bis zum Jahr 2030 mindestens 30% der Landes- und der Meeresfläche effektiv geschützt und gemanagt sind. Das bedeutet eine substanzielle Ausweitung der derzeit geschützten Flächen. Wir sind derzeit auf globalem Maßstab an Land bei 17%, bedeutet also eine Verdopplung oder etwa eine Verdopplung. Und in Meeren sind wir bei 8%, das bedeutet fast eine Vervierfachung. Wie erreicht man das jetzt? Und da setzt Deutschland auf zwei Ebenen an, auf einer internationalen Ebene, im internationalen Naturschutz und auf der nationalen Ebene. Und auf der internationalen Ebene ist ein Instrument, mit dem Deutschland auch in die Verhandlungen gegangen ist, die dann auch auf dem Weltnaturgipfel als besonders innovatives und wichtiges Instrument extra ausgewiesen und hervorgehoben wurde. Und das ist der sogenannte Legacy Landscape Fund, der vom BMZ entwickelt wurde, also vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und der hat drei Komponenten. Das erste ist, bei der Biogeografie mal genau hinzugucken, wo denn wirklich auf der Erde die Flächen mit höchster Biodiversität sind, mit höchster Ökosystemintegrität, aber auch Stabilität gegenüber Klimawandel, Landnutzungswandel und so weiter. Das zweite ist ein innovatives Finanzierungsinstrument. Das läuft über Treuhandfonds, wo ein Kapitalstock aufgebaut wird und die Schutzgebiete dann, jedes Schutzgebiet $1 Million zugewiesen bekommt. Und das kontinuierlich und idealerweise mit so einem Kapitalstock, dass das für immer bestehen kann. Und das Geld, das in den Kapitalstock fließt, kommt sowohl aus privaten als auch aus öffentlichen Mitteln. Und insgesamt hat die ganze CBD jetzt hier sich geöffnet auch für private Mittel, die jetzt auch in die Finanzierung von diesen ganzen Umsetzungsmaßnahmen fließen können. Und die dritte Komponente ist jetzt ein wirklich nachhaltiges Management von diesen Gebieten, wo Regierungsorganisationen, Nichtregierungsorganisationen und lokale Gemeinschaften zusammenarbeiten. So, und wie wählt man jetzt diese Gebiete am besten aus? Das sind Studien von der Alke Voskamp, die hier auch im Raum ist, die über verschiedene Stufen identifiziert hat, welche Gebiete auf der Erde jetzt besonders schützenswert sind. Und das Erste, was auch festgelegt war, sie müssen groß sein, mindestens 2000 Quadratkilometer. Und die möglichen Basis, aus der man das rauszieht, sind einmal die Welterbeflächen, die World Heritage Site, die Key Biodiversity Areas und die IUCN Protected Areas nach Kategorie 1 und 2. Das sind nach der Weltnaturschutzunion die Gebiete, die wirklich unter strengem Schutz stehen. Und es sind in Summe etwas mehr als 1300 Flächen, die auf der Erde da potenziell in Frage kommen. Der Legacy Landscape Fonds hat jetzt das Ziel, 30 Gebiete zu schützen. Und dann braucht man 3 Milliarden dafür bis zum Jahr, ich glaube, 2030. Das heißt, wir müssen aus denen noch eine Auswahl treffen. Und jetzt ist interessant zu wissen, dass es gar nicht so einfach ist, die besten Gebiete auszuwählen. Das liegt nämlich daran, was uns wichtig ist. Und ein mögliches Kriterium könnte sein, dass das die Gebiete sind mit dem höchsten Artenreichtum, die wir auf der Erde haben. Also so die richtigen Hotspots des Artenreichtums. Und wenn wir die Karte für die Vögel auf der Erde anschauen, sehen wir, dass dann Gebiete in Südamerika in Frage kommen, vor allen Dingen in den Anden, dann in Afrika, eher im Osten in der afrikanischen Grabenbruchzone oder Gebiete am Südabhang des Himalayas. Alternativ könnte man aber sagen, wir schützen die Gebiete, die noch am wildesten sind, wo wir den geringsten menschlichen Fußabdruck haben, die noch die beste sogenannte Ökosystemintegrität haben. Und hier ist die Integrität am höchsten für die blauen und grünen Flächen. Und Sie sehen, ja, das sind die großen tropischen Regenwälder Amazonas dabei. Das sind aber auch Gebiete im hohen Norden dabei, zum Beispiel in Kanada und Alaska oder dann in nördlichen Teil Russlands oder Chinas, die großen Wildnisgebiete dieser Erde. Und wenn man dann für die verschiedenen biogeografischen Großregionen der Erde schaut, wo liegen jetzt einmal die Gebiete mit der höchsten Biodiversität in Grün oder mit der höchsten Integrität in Rot oder einer Kombination von beidem in Grau, dann sehen wir, dass die biodiversitätsreichen Gebiete tatsächlich in Anden, aber auch auf Madagaskar liegen, aber die integren Gebiete, die Wildnisgebiete eher im hohen Norden liegen. Und an dem Punkt müssen wir einfach auch eine gesellschaftliche Entscheidung treffen, was uns wichtig ist, bevor wir dann die Gebiete unter Schutz stellen können. Also Naturschutz ist nie nur eine naturwissenschaftliche Abwägung, sondern immer auch ein gesellschaftlicher Diskurs und eine Entscheidung darüber, was uns eigentlich wichtig ist. Wie sieht es bei uns aus? Wir können in Deutschland ja nicht nur Gebiete in den Tropen schützen, sondern wir müssen auch bei uns gucken, welche Gebiete kriegen wir in Deutschland unter Schutz. Und ein ganz wichtiges Instrument sind die Nationalparks. Ich habe Ihnen ja die Reihe vom ältesten Bayerischer Wald 1970 bis Heller Wald Edersee, der jüngste, mitgebracht. Und das Interessante ist, wie kriege ich jetzt, und die Formulierung in dem Text des Weltnaturgipfels war effektiv geschützt. Wie kriege ich jetzt diese Gebiete effektiv geschützt? Und wenn man da jetzt in die deutschen Nationalparks guckt Und auch, was dann nochmal eine andere Schutzkategorie ist, Naturschutzgebiete, fällt auf, dass Deutschland hier mit zwei Maßen misst. Wenn wir zum Beispiel den Nationalpark Wattenmeer nehmen, das sind drei verschiedene Nationalparks, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, damit hat Deutschland in der Tat von den Küstengewässern 70% unter Schutz gestellt. Also dieses Ziel weit übertroffen. Allerdings dürfen im Nationalpark Wattenmeer in fast allen Gebieten ganz normal Fischfang betrieben werden. Das sind mindestens 280 Fischereischiffe zugelassen, die meisten davon Krabbenkutter, die mit Grundschleppnetzen fischen. Da ist Ölbohren erlaubt, da ist Tourismus möglich. Das heißt, die Gebiete stehen nicht unter effektivem Schutz. Und selbst das Bundesamt für Naturschutz hat es in einem Assessment gezeigt, dass die Biodiversität dort zurückgeht aufgrund der Fischerei und des Tourismus. Das heißt, wir sind, ich möchte jetzt fast sagen, Weltmeister darin, Naturschutzgebiete auf dem Papier auszuzeichnen, aber nicht in der Fläche umzusetzen. Und das gilt nicht nur für die marinen Nationalparks, sondern es gilt auch für die Wälder, in denen gefällt werden darf. In FFH-Gebieten, also nach europäischer Richtlinie, dürfen uralte Buchen gefällt werden. Oder das gilt für dann natürlich auch die eher Agrarlandschaft, wo wir ganz normal mit Pestiziden und Düngemitteln Landwirtschaft betreiben dürfen. In den meisten, nicht in allen, aber in vielen. So, zweite Komponente, das sind jetzt die Ziele, die Maßnahmen für nachhaltige Nutzung der Biodiversität betreffen. Da ist eins davon, das Risiko durch Pflanzenschutzmittel und gefährliche Chemikalien bis zum Jahr 2030 um mindestens 50% zu reduzieren. Und das Ziel 10, sicherzustellen, dass Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei nachhaltig betrieben wird. Zur Einordnung zeige ich Ihnen jetzt schlaglichtartig drei Ergebnisse, die wir in diesem Leopoldina-Stellungnahme erarbeitet haben, die Julia Krummer schon genannt hat, wie wir eben diese Kurve kriegen in der deutschen Agrarlandschaft, wie wir wieder die Biodiversität in der Agrarlandschaft erhöhen. Und da ist eins der Ergebnisse, dass wir mehr Ökolandbau brauchen. Im Koalitionsvertrag ist das Ziel, bis zum Jahr 2030 30% der Acker- und Wiesenflächen als Ökolandbauflächen zu betreiben. Mehr Wiesen und Weiden, nur eine extensive Beweidung, Stärkung natürlicher Schädlingsbekämpfung, weniger Pflanzenschutz, weniger Düngung und eine strukturreichere Landschaft mit Hecken, Bäumen und Brachen. Das ist was, was die Naturschutzorganisationen seit Jahrzehnten fordern. Was wir bei dieser Stellungnahme aber auch gemacht haben, ist uns zu fragen, warum ist das denn nicht passiert? Und wo sind die Rahmenbedingungen? Also die Bauern fahren jetzt nicht zum Spaß über die Felder und dort die letzte Feldlerche Platz, sondern die Rahmenbedingungen, unter denen die arbeiten und auch wirtschaftlich auskommen müssen, zwingen die geradezu dazu, in der Art zu wirtschaften. Deswegen muss sich die Rahmenbedingungen ändern. Und da steht an erster Stelle die Agrarpolitik der EU mit den Subventionsausschüttungen. Das sind immerhin 6 Milliarden für Deutschland pro Jahr, die derzeit im Wesentlichen nach der Fläche gehen. Große Betriebe bekommen viel, kleine wenig. Und die, und das empfehlen wir, stufenweise komplett an Gemeinwohlleistungen ausgerichtet werden sollen. Also Artenschutz, Klimaschutz, Wasserschutz und so weiter. Dieselben Subventionen, nur anders ausgerichtet, würden das System in die richtige Richtung treiben. Landschaftsplanung ist wichtig, aber auch Technologieentwicklung. Wir brauchen zum Beispiel robuste, krankheitsresistente, dürretolerante Sorten statt die Hochleistungssorten. An dem Punkt bekommen wir aber ein Problem, weil Ökolandbau hat im Mittel niedrigere Erträge als der konventionelle Anbau. Es gibt viele Studien und Meta-Analysen dazu. Das sind im Mittel etwa 25% geringere Erträge, bei manchen Systemen weniger, bei anderen mehr. Und auch diese krankheitsresistenten und dürretoleranten Sorten werden weniger Erträge haben als die derzeitigen Sorten. Wir haben jetzt schon den Fußabdruck, den globalen Süden höher ist als bei uns. Wenn wir das nicht noch weiter verschlimmern wollen, heißt das, dass wir am Konsum ansetzen müssen. Wir brauchen Veränderungen bei uns allen. Sensibilisierung für den Wert der Biodiversität, dass die Menschen, die es sich leisten können, Bioprodukte kaufen. Und dass wir deutlich weniger Fleisch essen. Wir müssen nicht auf Fleisch komplett verzichten und weniger Lebensmittelverschwendung haben. Und beim Fleischkonsum könnte so eine Faustregel sein, dass wir zurück zum Sonntagsbraten gehen und einmal in der Woche Fleisch essen von Weidetieren aus der Region, weil das auch dazu beiträgt, dass diese blütenreichen Wiesen, die wir zum Beispiel am Vogelsberg haben, erhalten bleiben. Weil ohne wirtschaftliche Nutzung werden die umgebrochen und zu Maisäckern oder sie werden zu Wald. Handel und Märkte müssen entsprechend dafür sorgen, dass wir als Konsumentinnen biodiversitätsfreundlich erzeugte Lebensmittel auch erkennen. Regionale Vermarktung ist wichtig und natürlich Wissen, Bildung, Vermittlung weiterzutragen. Wie wird es jetzt in dem Gipfeldokument aufgegriffen? Da gibt es in der Tat noch eine ganze Liste an Zielen, die jetzt diese Werkzeuge zur Implementierung betreffen. Und eins davon, gehe ich gleich nochmal drauf ein, ist sicherzustellen, dass große und transnationale Unternehmen und Finanzinstitutionen ihre Risiken, Abhängigkeiten und ihren Impact auf Biodiversität offenlegen in ihrer Berichterstattung. Ziel 16 sagt, sicherzustellen, dass Menschen nachhaltige Konsumentscheidungen treffen. Das ist, reflektiert genau das, was ich gesagt habe, dass vor allen Dingen wir im globalen Norden und vor allen Dingen wir etwas wohlhabenderen im globalen Norden eben durch unseren Konsum zu einer nicht nachhaltigen Landnutzung führen. Und das Letzte ist die Reduzierung umweltschädlicher Subventionen um mindestens 500 Milliarden Dollar pro Jahr bis zum Jahr 2030. Zunächst zur Berichterstattung. Bis jetzt berichten Unternehmen ja im Wesentlichen in ihren Bilanzen, welche Einnahmen sie hatten, welche Ausgaben sie hatten und so weiter. Und das wird in Zukunft und soll in Zukunft flankiert werden durch weitere Berichterstattung. Nämlich, dass Unternehmen in ihrem Input und Output auch darstellen, wie viel Land sie konvertiert haben, verändert haben, aber auch welchen positiven Beitrag sie zur Renaturierung geleistet haben. Und welche Folgen das sind die Outcomes, das für die materiellen Ökosystemleistungen hat, für die regulierenden Ökosystemleistungen und für kulturelle oder nicht materielle Ökosystemleistungen. Und welche Impacts, welche Folgen das dann hat, einmal ökonomisch, aber auch auf Gesundheit und auf kulturelle Werte, die wir haben. Und in der Zwischenzeit gibt es diverse Verfahren, um das zu verfeinern und diese Zahlen darzustellen. Interessanterweise ist meiner Wahrnehmung nach nämlich der Wirtschafts- und Finanzbereich gerade der, der die Transformation erstaunlich aktiv vorantreibt und da mobiler ist als viele politische Gremien. Der Grund ist, dass Unternehmen erkannt haben, dass der Verlust der Biodiversität für sie ein Riesenunternehmensrisiko darstellt. Gerade ist ja auch wieder das World Economic Forum in Davos zu Ende gegangen. Die treffen sich da einmal im Jahr. Und jedes Jahr wird ein sogenannter Risk Report erstellt. Und das ist die Ergebnisse sozusagen druckfrisch aus dem Risk Report von 23. Und das sind für die nächsten 2 Jahre die Risiken und die nächsten 10 Jahre die Risiken. Und in grün sind Umweltrisiken. Also die Befragten, auch vor allen Dingen große Unternehmen, sagen, die größten Risiken für ihre Unternehmen in 10 Jahren sind in 6 von 10 Fällen Umweltrisiken. Da gehört Klimawandel dazu, da gehört unter Punkt 4 der Verlust der Biodiversität dazu. Und dann gehören solche Faktoren wie 5 dazu, Large-Scale Involuntary Migration. Das sind Wanderbewegungen von Menschen, die durch Umweltkrisen ausgelöst werden und eben auch zu massiven politischen und gesellschaftlichen Spannungen führen. Wenn man das mit dazu rechnet, sind wir bis zum Rang 6 ausschließlich bei Umweltrisiken. Das heißt, Unternehmen haben derzeit durchaus das Interesse, diese Risiken zu identifizieren, sich danach auszurichten und ihre Geschäftsmodelle so aufzustellen, dass diese Risiken reduziert werden und auch der Impact auf Biodiversität und Ökosysteme reduziert wird. Und zum Schluss nochmal zu den Subventionen. Das ist, finde ich, geradezu atemberaubend. Ich habe schon gesagt, dass es in der Landwirtschaft in Deutschland 6 Milliarden Subventionen pro Jahr gibt. Die ganze Europäische Union zahlt insgesamt 60 Milliarden Subventionen für die Landwirtschaft. Und das sind im Wesentlichen landwirtschaftliche Praktiken, die die Produktivität erhöht haben. Das war gut. Gleichzeitig zur Zerstörung der Biodiversität beitragen, Verschmutzung des Wassers, zum Klimawandel. Weltweit, und das ist eine Aufstellung aus dem berühmten Das Gupta Report, ein Ökonom, der zusammengestellt hat, wie Biodiversität in Finanz- und Wirtschaftssystemen zu denken ist. Und das sind die Subventionen, die in verschiedene Bereiche gehen. Und Sie sehen bei weltweiten Zahlen in dem Bereich Landwirtschaft, reden wir von 700 Milliarden Dollar Subventionen in die Landwirtschaft, und zwar in eine naturschädliche Landwirtschaft. Wir haben Subventionen im Bereich Wasser und Hygiene, aber auch in der Fischerei immense. Und den größten Berg an Subventionen machen Subventionen zur Hebung fossiler Energien aus. Das sind 5,2 Billiarden Dollar pro Jahr. Und da ist das Ziel, diese Summen um 500 Milliarden pro Jahr zu reduzieren, gar nicht mehr so schräg. Das sind nur ein Anteil von den Subventionen. Und wenn man die Subventionen tatsächlich reduziert und idealerweise diese Mittel Richtung Naturschutz und Renaturierung umlenkt, dann könnte damit unglaublich viel Positives bewirkt werden. Dann wären wir auf einen Schlag bei 500 Milliarden Finanzierung pro Jahr. Und dann müssen nur noch in Anführungsstrichen 200 Milliarden gefunden werden, um nach Berechnungen der UNEP die Summe aufzubringen, die für eine nachhaltige Schutz und Förderung der Biodiversität notwendig sind. Gut, der Schlüssel liegt dann aber letztlich in der Umsetzung. Wir hatten ja schon mal Ziele zum Biodiversitätsschutz, die sogenannten Aichi-Ziele. Die liefen von 2011 bis 2020, das waren damals 21 an der Zahl. Und in Vorbereitung auf den Weltnaturgipfel wurde evaluiert, wie gut man die erreicht hat. Und Sie sehen, die meisten Ziele liegen entweder im roten oder im orangen-gelben Bereich, also mit keiner Umsetzung oder moderate Umsetzung. Und nur wenige Ziele sind grün und wurden erreicht. Das heißt, es mangelte auch vor 10, 12 Jahren nicht an ehrgeizigen Zielen, aber die Umsetzung ist nicht gelungen. Das heißt, die nächste und große Aufgabe muss jetzt sein, die Ziele, die da auf dem Weltnaturgipfel verabschiedet wurde, auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Wenn Sie über das Ganze mehr wissen wollen, eine Journalistenkollegin von mir, die Friederike Bauer und ich, haben ein Buch geschrieben. Das wird im August im Gladkotter Verlag erscheinen. Da können Sie vieles von dem, was ich jetzt erzählt habe, dann nochmal in größerem Detail nachlesen. Gut, Biodiversität ist unsere Lebensgrundlage. Ich nehme wahr, dass das immer mehr Menschen erkennen und wichtig nehmen. Was jetzt wirklich Schlüssel ist, ist die Ziele, die wir uns ja als Weltengemeinschaft allesamt, 196 Nationen gesetzt haben, auch umzusetzen und stufenweise, und das betrifft uns selber, genauso wie Unternehmen und Finanzinstitutionen und die Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und die Politik, alle gemeinsam diese Umsetzung hinzubekommen, sodass wir tatsächlich im Jahr 2050 im Einklang mit der Natur leben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war die Biologin Katrin Böning-Gäse über Artenvielfalt und Verantwortung. Sie hat ihren Vortrag am 25. Januar 2023 gehalten in Frankfurt am Main im Rahmen der Vortragsreihe Planetare Grenzen – Die Welt ist nicht genug. Organisiert hat diese Reihe die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.